Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute sind wir in den USA. Am 4. Januar 1970 wird Dali Routier im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Als sie ein Teenager ist, zieht sie gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und auch ihrer Schwester nach Texas. Dorthin, woher ihr Stiefvater ursprünglich kommt. Dalis Mutter arbeitet in einem Restaurant und dort arbeitet auch Dali hin und wieder nach der Schule als Aushilfe. Und genau in diesem Restaurant lernt Dali dann Darren kennen. Darren ist als Koch in diesem Restaurant angestellt und 17 Jahre alt, als Dali und er sich das erste Mal sehen. Dali ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt und die beiden verlieben sich sofort Hals über Kopf ineinander und heiraten dann auch relativ schnell im August 1988. Darren wird ein ziemlich erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat eine eigene Firma, die Elektroteile für Computer herstellt. Den beiden geht es finanziell so gut, dass sie sich ein schönes Haus in Rowlett, das ist ein Vorort von Dallas in Texas, kaufen und dort eine Familie gründen. Dali und Darren führen eine richtige Bilderbuch-Ehe. Sie besitzen mehrere Autos und Boote und Darren beschenkt seine Frau regelmäßig mit sehr teurem Schmuck. Und das Glück der beiden wird dann am 14. Juni 1989 durch die Geburt des Sohnes Devon gekrönt. Knapp 1,5 Jahre später kommt dann Damon zur Welt. 1955 erblickt dann der jüngste Sohn Drake das Licht der Welt und macht die Familie vollständig. Also alle fünf Familienmitglieder haben Namen, die mit D anfangen. Dali und Darren, die Eltern, und Devon, Damon und Drake, die Söhne. Die Familie ist in der Nachbarschaft super beliebt. Dali backt regelmäßig Kekse für die Nachbarskinder und Dali und Darren sind auch dafür bekannt, dass sie einmal einem Krebspatienten Geld spendeten, damit er seine Behandlung bezahlen kann. Nach außen hin wirkt also alles einfach nur perfekt und friedlich. Häufig gab es bei den Routiers zu Hause auch Partys und Barbecues mit all den Nachbarn. Dali ist bekannt als eine liebevolle Mutter, die nicht arbeiten geht, um die gesamte Zeit, die sie hat, mit ihren Kindern verbringen zu können. In den Sommerferien im Jahre 1996, genauer gesagt am 6. Juni, möchte Dali mit ihren beiden älteren Söhnen eine Nacht im Wohnzimmer verbringen und einen Filmeabend machen. Das ist natürlich für die Jungs was ganz Besonderes, da sie ausnahmsweise mal nicht in ihren eigenen Zimmern schlafen müssen, sondern gemütlich mit Mama die Nacht im Wohnzimmer, eingemummelt in Schmusedecken, verbringen dürfen. Dalis Mann Darren und der gemeinsame Sohn Drake gehen am Abend in die erste Etage ins Elternschlafzimmer, während der Rest der Familie im Wohnzimmer bleibt. Für Dali ist dieser Abend auch eine willkommene Erholung, da sie seit der Geburt des kleinen Drake unter extremen Schlafstörungen leidet. Dali und der 6-jährige Devon und der 5-jährige Damon verbringen an dem Abend eine gute Zeit miteinander, schauen einige Filme an und schlafen dann irgendwann ein. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht dann erreicht die Notrufzentrale ein Anruf. Es ist Dali. Sie ist hysterisch und wenn man sich den Notruf anhört, hört man auch, wie panisch sie ist. Sie berichtet der Frau am anderen Ende der Leitung, dass ihre Kinder sterben würden. Der Anruf dauert etwa 6 Minuten. 6 Minuten, in denen Dali aufgebracht erzählt, was sich in den letzten paar Minuten bei Familie Routier zu Hause abgespielt hat. Sie wiederholt immer und immer wieder, dass ihre Kinder gerade dabei sind zu sterben. Sie sei wach geworden und habe einen Mann im Wohnzimmer stehen sehen. Sie sei dann aufgeschreckt und daraufhin sei der Unbekannte in Richtung Küche gelaufen. Sie wäre ihm hinterhergerannt und der Mann hat das Messer, das er in der Hand trug, in der Küche fallen gelassen und sei dann durch die gegenüberliegende Tür der Küche in die Garage gelaufen. Dali erzählt der Frau, dass sie daraufhin das Messer vom Boden aufgehoben hat und dass sie dann wieder ins Wohnzimmer gelaufen sei, wo ihre Kinder blutüberströmt auf dem Boden lagen. Sie habe dann so laut sie konnte nach ihrem Mann gerufen, der sich ja im ersten Stock des Hauses aufhielt, und sich dann das Telefon genommen und den Notruf gewählt. Während sie mit der Frau vom Notruf spricht, spricht sie auch parallel mit einer anderen Person, nämlich mit ihrem Mann. Der hatte ihre Schreie gehört und kam sofort die Treppe hinuntergelaufen. Dali sagt zu Darren, ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, wer so etwas tun könnte. Sie sagt zu der Frau vom Notruf, dass sie sich sorgen würde, dass nun ihre Fingerabdrücke auf dem Messer sind, weil sie dieses vom Boden aufgehoben hatte. Während Dali noch mit der 911 telefoniert, trifft auch schon ein Streifenwagen im Haus ein, da sich dieser nur wenige Straßen vom Tatort entfernt befunden hatte. Es gibt Quellen, die sagen, dass den beiden Ermittlern, als diese am Haus ankamen, Darren Routier den beiden entgegenlief und schrie, dass er auf dem Weg zu einer Krankenschwester sei, die ganz in der Nähe wohnte. Die Polizisten ließen ihn daraufhin weiterlaufen, was jedoch komisch ist, denn die Polizisten konnten ja nicht wissen, wer Darren überhaupt ist und ob er vielleicht auch was mit dem Verbrechen zu tun hat. Andere Quellen sagen, dass Darren die ganze Zeit im Haus war und sich um die Kinder gekümmert hat und hat versucht, sie wieder zu beleben. Die Beamten betreten auf jeden Fall dann das Haus der Familie und sie bemerken als allererstes, dass sich im gesamten Erdgeschoss eine Menge Blut befindet. Im Wohnzimmer sehen sie die beiden Kinder auf dem Boden liegend, während Darren einen der beiden Jungen gerade versucht, wieder zu beleben. Dali steht zu diesem Zeitpunkt in der Küche immer noch mit dem Telefon am Ohr und in der anderen Hand hält sie ein nasses Handtuch, das sie sich gegen den Hals drückt und das Handtuch ist auch bereits voller Blut. Kurze Zeit nach dem Eintreffen der Polizei kommt dann auch der Notarzt am Haus an und gibt sein Bestes, um die Kinder zu retten. Doch für Devon ist es schon zu spät. Sein Bruder Damon atmet jedoch noch ganz schwach und wird dann sofort in einen Krankenwagen gebracht, um ihn ins Krankenhaus zu fahren. Doch noch während der Fahrt in Richtung Krankenhaus verstirbt Damon an seinen viel zu schweren Verletzungen. Im Haus wird natürlich auch Dali versorgt, denn diese hat mehrere schwere Schnittwunden am Arm und auch eine sehr tiefe Wunde an ihrem Hals. Dali wird von den Polizisten sofort befragt und Dali erzählt, dass sie um kurz nach zwei wach geworden sei, weil sie etwas Kaltes an ihrem Hals gespürt hat. Daraufhin sah sie dann einen Mann vor ihr stehen, der ihr ein Messer an den Hals drückte. Sie sei hochgeschreckt und der Mann flüchtete in Richtung Küche. Sie sei ihm hinterhergelaufen, der Mann ließ dann das Messer in der Küche fallen und sie hätte dann das Messer aufgehoben. Hier wiederholt Dali also genau das, was sie auch schon der Frau vom Notruf berichtet hat. Sie sei daraufhin dann aus der Küche zurück ins Wohnzimmer gelaufen, wo sie ihre blutüberströmten Söhne vorfand und hat daraufhin sofort ihren Mann gerufen, der jedoch zunächst nicht auf ihre Schreie reagierte und dann habe sie direkt die 911 gewählt. Im gleichen Atemzug sagt sie jedoch auch noch zu den Beamten, dass sie sich Sorgen machen würde, dass nun ihre Fingerabdrücke auf dem Messer sind, weil sie dieses ja aufgehoben hat. Dali kann den Beamten auch eine Beschreibung des Täters liefern. Sie sagt, der Eindringling wäre weiß gewesen, etwa 1,80 Meter groß und hätte ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans getragen und hatte eine Basecap auf dem Kopf. Der Täter habe auf der Flucht aus dem Haus ein Regal in der Küche angestoßen, woraufhin einige Weingläser aus dem Regal auf den Boden gefallen seien. Nach diesen Informationen wird Dali dann erstmal sofort ins Krankenhaus gebracht, um sich um ihre Verletzungen zu kümmern. Die Schnittverletzung am Hals ist so tief, dass sie die Halsschlagader nur um 2 Millimeter verfehlt hat. Hätte das Messer die Halsschlagader getroffen, wäre Dali innerhalb weniger Minuten verblutet. Außerdem sind Dalis Arme von wirklich tiefblauen Flecken übersät. An einem Arm finden die Ärzte eine Schnittwunde, die so tief ist, dass sie bis auf den Knochen geht. Während Dali nun im Krankenhaus versorgt wird, beginnt dann auch sofort die Spurensicherung damit, das Haus der Familie Routier zu untersuchen. Da es sich um wirklich viele Spuren handelt, werde ich sie euch nun Raum für Raum einmal zusammenfassen. In der Küche finden die Ermittler eine große Menge Blut auf dem Boden sowie Glasscherben, die überall auf dem Boden verteilt sind. Außerdem steht in der Küche ein Staubsauger, der wohl umgefallen war, und auf der Küchenzeile findet man dann auch die Tatwaffe. Das Messer ist 25 cm lang und voller Blut. Auf der Küchenzeile steht ein Messerblock, in den mehrere Messer hineinpassen. Alle Messer sind da, bis auf eins. Und genau dieses eine Messer, das in dem Messerblock fehlt, ist die Tatwaffe, die augenscheinlich dann aus dem Block herausgenommen wurde, um Dali und die Kinder zu töten. Im Wohnzimmer und im Flur, der Wohnzimmer und Küche miteinander verbindet, finden die Ermittler super viele Blutspuren, auf die kommen wir aber später nochmal zu sprechen. In der Garage der Familie wird festgestellt, dass das Fenster offen steht und das Fliegengitter, das vor der Scheibe befestigt war, durchgeschnitten wurde. Die Ermittler gehen also davon aus, dass durch dieses Fenster der Täter ins Haus und auch wieder hinauskam. Jedoch gibt es ansonsten keinerlei Spuren in der Garage. Normalerweise müsste man jedoch davon ausgehen, dass der Täter Blut an seiner Kleidung oder auch an seinen Händen gehabt hat, wenn er gerade zwei Menschen erstochen und eine weitere Person schwer verletzt hatte. Doch da war nichts. Die Blutspuren im Wohnzimmer passen nicht zu Dalis Geschichte. Sie hat der Polizei ja erzählt, dass sie wach wurde, als sie ein Messer an ihrem Hals gespürt hat. Dali hatte die Nacht auf der Couch geschlafen und sei dann aufgeschreckt, als sie den Mann sah, und dieser hat ihr dann dort auf der Couch die Verletzung am Hals zugefügt. Doch erstaunlicherweise findet die Spurensicherung auf der Couch, auf der das Ganze geschehen sein soll, nicht einen Tropfen Blut. Und wäre Dali diese wirklich tiefe Schnittwunde am Hals auf der Couch zugefügt worden, dann hätte da eine Unmenge Blut zu finden sein müssen. Dali hatte der Polizei ja auch gesagt, dass sie dem flüchtenden Mann aus dem Wohnzimmer durch den Flur in Richtung Küche hinterhergelaufen sei. Doch auch diese Aussage passt nicht mit den gefundenen Spuren zusammen. Denn die Ermittler können feststellen, ob Blutspuren auf dem Boden, zum Beispiel von einer langsam laufenden Person, die blutet, oder von einer rennenden Person stammen. Und die Blutspuren auf dem Weg vom Wohnzimmer in die Küche zeigen, dass hier keine schwer verletzte Person schnell hergelaufen ist. In der Küche wird Luminol eingesetzt, um alle vorhandenen Blutspuren sichtbar zu machen. Dafür sprühen die Ermittler dann den kompletten Raum mit dem Luminol ein und schalten das Licht aus, um die leuchtende Substanz sichtbar zu machen. Und dann fällt ihnen etwas sehr Merkwürdiges ins Auge. Denn in der Spüle befindet sich anscheinend eine riesige Menge Blut. Beziehungsweise befand sich eine große Menge Blut, denn dieses Blut wurde anscheinend versucht wegzuwaschen. Denn im Licht hatte man diese Blutspuren nicht gesehen. Auch bringt das Luminol noch mehr Blut unterhalb der Spüle auf den Schranktüren zutage. Auch diese Spuren hatte man versucht wegzuwischen. Vermutlich, davon gehen zumindest die Ermittler aus, mit einem nassen Handtuch. Und wir erinnern uns, dass die Ermittler, als sie Dali in der Küche angetroffen haben, gesehen haben, wie diese sich ein nasses Handtuch an ihre Halswunde gedrückt hat. Auf dem Boden vor der Spüle wurden auch ganz viele Blutflecken gefunden und diese Blutflecken deuten darauf hin, dass sich genau an dieser Stelle eine schwer verletzte und stark blutende Person befunden haben muss. Die Ermittler finden auch heraus, dass Dalis Bericht über die zerbrochenen Weingläser nicht so geschehen sein kann, wie Dali es berichtet hat. Denn wenn Dali dem Täter hinterhergelaufen wäre, so wie sie es erzählt hat, dann hätte sie direkt durch die Scherben des Glases laufen müssen. Sie war nämlich barfuß und hätte sich somit an den Scherben, an den Fußsohlen verletzen müssen. Doch an ihren Füßen wurden keinerlei Schnitte gefunden. Außerdem befinden sich auf den Scherben des Glases keine Blutspuren. Und eigentlich müsste es die ja auch geben, wenn Dali mit der schwer blutenden Hals- und Armwunde über die Scherben herübergelaufen wäre. Außerdem kann auch nachgewiesen werden, dass das Messer, also die Tatwaffe, nicht an dem Ort gelegen hatte, an dem der Täter es angeblich, nach Dalis Aussage, hatte fallen lassen, sondern das Messer muss an verschiedenen anderen Orten gelegen haben, nämlich auf dem Teppich im Wohnzimmer, auf einem Sideboard und auch auf dem Esstisch im Wohnzimmer. Warum sollte ein Täter, der ja eigentlich nur so schnell wie möglich seine Tat durchführen möchte und dann wieder verschwinden will, das Messer immer mal wieder ablegen, bevor er flüchtet? Das stellt die Ermittler vor viele ungelöste Fragen. Doch zunächst möchten sie der Frage nachgehen, wer der Täter sein kann. Und dafür sucht die Polizei mit Hilfe von Spürhunden zunächst einmal die nähere Umgebung des Hauses der Familie Root hier, denn der Täter kann ja noch nicht besonders weit gekommen sein. Zwei Straßen vom Haus entfernt finden sie am Straßenrand dann eine weiße Tennissocke, die mit Blut befleckt ist. Diese Socke wird natürlich sofort ins Labor geschickt. Die Ermittler fragen sich, wie diese Socke an diesen Ort kam, der sich etwa nur 50 Meter vom Haus der Familie Root hier befindet. Und was konnte überhaupt das Motiv des Täters gewesen sein? Raub kommt nicht in Frage, da die Ermittler überall im Erdgeschoss relativ viel Schmuck und auch Bargeld in Schubladen finden und im gesamten Haus wurde keine einzige Schublade durchsucht und es fehlte auch gar nichts von Wert. Das alles kommt den Ermittlern so langsam aber sicher sehr merkwürdig vor. Und als Dali wenige Tage später dann aus dem Krankenhaus entlassen wird, wird sie gemeinsam mit ihrem Mann Darren sofort auf die Polizeiwache bestellt. Darren sagt in seiner Befragung aus, dass eigentlich der ganze Tag normal gewesen sei. Dali hatte sich wohl um die Kinder gekümmert, während er arbeitete. Geplant war dann für diesen Abend, dass Dali mit den beiden großen Söhnen im Wohnzimmer schlafen wollte. Darren gibt außerdem zu Protokoll, dass seine Firma wohl nicht mehr ganz so gut lief wie noch vor einigen Jahren und sich bereits auch einige Schulden angehäuft hätten. Darren sagt zudem noch, dass Dali in der letzten Zeit überfordert schien mit den Kindern und unter starken Schlafstörungen litt. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er oben im ersten Stock mit dem kleinen Drake geschlafen und sei bei dem Schrei seiner Frau wach geworden und direkt hinunter ins Erdgeschoss gelaufen, wo er dann seine beiden Kinder im Wohnzimmer vorfand und sofort versuchte, ihnen zu helfen. Dali habe zu diesem Zeitpunkt bereits mit der 911 telefoniert und kurze Zeit später traf dann ja auch schon die Polizei ein. Dali sagt in ihrer Vernehmung grundsätzlich genau das Gleiche wie ihr Mann. Auch sie bestätigt, dass sie unter Stimmungsschwankungen, Depressionen und auch Schlafstörungen leidet. Doch eine Sache fällt den Ermittlern sofort auf. Denn ein kleines Detail ist auf einmal anders. Dali soll den Beamten dann noch einmal schildern, was in der Tatnacht passiert ist. Und Dali sagt, dass sie wach geworden ist in dieser Nacht, weil ihr Sohn Damon sie an der Schulter gerüttelt hätte und Mami, Mami gesagt hat. Daraufhin sei sie dann wach geworden und hatte den Mann gesehen, der direkt vor der Couch stand. Bei ihrer ersten Vernehmung hatte sie ja gesagt, dass sie wach geworden ist, weil sie etwas Kaltes an ihrem Hals gespürt hat. Da war keine Rede davon, dass eins ihrer Kinder sie aufgeweckt hätte. Aber ansonsten bleibt Dali bei den Aussagen, wie die Nacht abgelaufen ist, wie sie es auch schon in ihrem ersten Verhör getan hatte. Kurze Zeit später liegen dann auch die Ergebnisse der Gerichtsmedizin vor, die Devon und Damon untersucht hat. Devon wurde zweimal in die Brust gestochen, ein Stich ging direkt durch sein Herz. Deswegen geht man davon aus, dass er im Schlaf erstochen wurde und überhaupt nicht wach geworden ist von dem Tumult. Damon hatte 6 Stichverletzungen, eine ging durch seine Lunge. Und mit diesen Verletzungen konnte Damon dann noch einige Minuten atmen, daher lebte er auch noch, als der Notarzt im Haus der Routiers eintraf. Auch die Untersuchungsergebnisse der Socke, die man nur wenige Meter vom Haus entfernt gefunden hatte, liegen nun vor. Die Socke weist Blutspuren sowohl von Devon als auch von Damon auf. Doch warum nimmt ein Täter eine Socke aus dem Haus mit, nachdem er dort die Kinder erstochen hat, und wirft sie dann 2 Straßen weiter einfach weg? Devin und Damon werden dann 2 Tage später gemeinsam beerdigt. Die schreckliche Tat und der Mord an den beiden kleinen Jungen beschäftigt nicht nur die sonst so friedliche Nachbarschaft, sondern auch ganz Texas und die gesamte USA. Alle nehmen Anteil an dem Schicksal der Familie und spekulieren über den Täter, der so eine Tat begehen kann, und auch über das Motiv wie wild. Doch es tauchen nach und nach immer mehr Ungereimtheiten auf, was die Spurenlage im Haus der Familie Routier betrifft. Die Forensiker berichten, dass auf dem Messer, das augenscheinlich die Tatwaffe war, sich die DNA von Devin, Damon und am Griff auch von Dali befand. Aber ansonsten keine andere DNA. Dafür finden sie ein Brotmesser, auch in der Küche der Familie Routier, und untersuchen es. Auf diesem Brotmesser können sie Spuren von Fiberglas nachweisen. Und Fiberglas befindet sich in Fliegengittern. Somit steht fest, dass das Fliegengitter in der Garage, durch das ja augenscheinlich der Täter ins Haus und auch wieder herausgekommen sein muss, mit genau diesem Brotmesser der Familie durchgeschnitten wurde. Noch können sich die Ermittler keinen Reim auf diese Tatsache machen. 9 Tage nach dem Tod der beiden Kinder, nämlich am 14. Juni, wäre Devin 7 Jahre alt geworden. An diesem Tag kommen Familienmitglieder und auch Freunde am Grab der beiden Jungen zusammen, um Devins Geburtstag zu feiern. Die gesamte Geburtstagsfeier wurde dann auch auf Video aufgezeichnet. Und was man auf diesen Aufnahmen zu sehen bekommt, ändert in diesem Fall alles. Auf dem Video ist zu sehen, wie Dali am Grab ihrer Kinder steht, lacht, singt und tanzt. Sie sprüht auch mit sogenannten Silly Strings. Das sind diese Luftschlangen, die man per Knopfdruck aus einer kleinen Flasche sprühen kann und normalerweise ja kunterbunt sind. Dieses Video wird daher auch das Silly String Video genannt und man sieht Dalis Mann Darren auch auf diesen Aufnahmen, aber er steht mit den Händen in der Hosentasche etwas abseits, während der Rest der Familie feiert. Als dieses Video dann an die Öffentlichkeit gelangt, ändert sich die Anteilnahme der Bevölkerung schlagartig in Wut und Hass. Wie kann Dali sich nur 9 Tage, nachdem sie 2 ihrer Kinder verloren hat, so glücklich zeigen und sich am Grab ihrer kleinen Söhne so verhalten? Die Öffentlichkeit ist sich sicher, Dali hat ein Geheimnis. Eine Mutter benimmt sich nicht so. Und auch die Zweifel der Ermittler werden immer und immer größer. Die Spuren, die sie nämlich ja im Haus der Familie gefunden haben, passen alle nicht zu Dalis Erzählung, was in der Tatnacht geschah. Die nicht vorhandenen Blutspuren auf der Couch, dort, wo sie angeblich angegriffen wurde, die Fiberglaspartikel auf dem Brotmesser, die Sache mit den zerbrochenen Weingläsern, das alles kommt ihnen sehr fragwürdig vor. Außerdem wurde auf die beiden Söhne Devin und Damon jeweils eine Lebensversicherung in Höhe von $5,000 abgeschlossen und wie ja Dali und Darren ausgesagt hatten, hatte die Familie finanzielle Schwierigkeiten. Auch dass Dali unterschiedliche Angaben dazu macht, wie sie in der Tatnacht geweckt wurde, kommt den Ermittlern komisch vor. Denn sie hatte ja gesagt, dass sie unter Schlafstörungen leidet und darum bei jedem kleinsten Geräusch wach wird. Doch an genau diesem Abend wird sie nicht wach, während ein fremder Mann in ihr Haus eindringt und ihre beiden Kinder, die sich ja im gleichen Raum nur wenige Meter von ihr entfernt befanden, ersticht. Die Ermittler haben nun einen wirklich begründeten Verdacht, dass Dali nicht die Wahrheit erzählt. Dali wird damit zur Hauptverdächtigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie ihre beiden Söhne erstach, sich selbst verletzte, damit sie sich nicht selbst verdächtig machte, und dann die blutgetränkte Tennissocke nahm, sich auf den Weg machte, sie dann wegwarf, damit die Polizei auf eine falsche Fährte gelockt wird. Für sie steht fest, Dali Routier hat ihre beiden Söhne ermordet. Dali wird festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wendet jetzt einen Trick in Anführungszeichen an, denn sie klagen Dali zunächst nur wegen Mordes an Damon an. Denn sollte Dali aus irgendeinem Grund freigesprochen werden, könnten sie dann ein weiteres Verfahren wegen des Mordes an ihrem anderen Sohn Devon anstreben und bekämen dann noch einmal die Chance, Dali zu verurteilen. Außerdem klagen sie sie zunächst nur wegen des Mordes an Damon an, weil Damon erst 5 Jahre alt war und bei Morden an Kindern unter 6 Jahren wird in Texas, beziehungsweise wurde zu dem Zeitpunkt, immer sofort die Todesstrafe angewendet. So wollte man sich zwar ein Hintertürchen offen halten für den Fall, dass sie freigesprochen wird, aber im Falle einer Verurteilung direkt die Höchststrafe verhängen. Vor Gericht werden dann alle Beweise noch einmal angebracht und hier spielt auch ein Tagebucheintrag von Dali eine große Rolle. Die Ermittler fanden das Tagebuch im Haus der Routiers, als sie nach weiteren Spuren suchten. In dem Eintrag schreibt Dali, dass sie sich bei ihren Söhnen dafür entschuldigt, was sie bald tun würde. Das ist natürlich fürs Gericht ein weiterer eindeutiger Beweis für ihre Schuld und dass sie die Tat schon länger geplant hat. Dieser Satz geht natürlich auch an die Öffentlichkeit und mittlerweile sind sowieso alle von Dalis Schuld überzeugt. Und am 4. Februar 1997 wird sie dann wegen Mordes schuldig gesprochen und erhält die Todesstrafe. Bis heute sitzt Dali Routier im Todestrakt und wartet auf die Vollstreckung ihres Urteils. Doch eigentlich konnte man Dali nicht zweifelsfrei nachweisen, dass sie die Mörderin ihrer beiden Söhne ist. Und das sehen auch viele, viele andere Menschen genauso. Es gibt diverse Aspekte des Falles, die Zweifel an der Geschichte des Gerichts aufkommen lassen. Dalis jüngster Sohn Drake, der bei der Tat ja noch ein Baby war, und auch Darren, also ihr Ehemann, der hat sich zwar mittlerweile von Dali scheiden lassen, aber steht weiterhin zu ihr und kämpft, denn auch die beiden sind der Meinung, dass der Fall neu aufgerollt werden muss. Und warum sie der Meinung sind, erzähle ich euch jetzt. Das Motiv. Dali wird ja beschuldigt, dass sie ihre Kinder umgebracht hat, um an die Lebensversicherung zu kommen. Das wären also insgesamt $10.000 gewesen. Und das Ehepaar Routier hat angeblich auch noch wenige Tage vor dem Mord an den beiden Söhnen einen Kreditantrag in Höhe von $5.000 gestellt, der jedoch nicht genehmigt wurde. Doch die Schulden der Familie Routier lagen weit über der Summe, die sie aus der Lebensversicherung ihrer Kinder bekommen hätte und hätte sie auch nicht aus dem Berg an Rechnungen, der noch zu begleichen war, befreit. Zudem muss man sich auch fragen, warum Dali, wenn es um Geld gegangen wäre, nicht ihren Mann umgebracht hat. Denn Darren hatte eine Lebensversicherung über die stolze Summe von $160.000 abgeschlossen. Somit erscheint das für die Leute, die von Dalis Unschuld überzeugt sind, unlogisch, dass sie ihre beiden Söhne ermordet, aber nicht ihren Ehemann. Dann sind da noch die Schnittwunden. Dali hatte ja eine tiefe Schnittverletzung am Hals und eine am Arm. Das Gericht ging davon aus, dass sie sich diese selbst zugefügt hat, um von sich abzulenken, um so auch ihre Geschichte noch glaubhafter zu machen. Doch warum hat sie sich dann mit dem Messer am Hals so schwer verletzt, dass sie das Risiko einging, ihre Halsschlagader zu treffen und dann innerhalb kürzester Zeit zu verbluten? Und auch die Verletzung an ihrem Arm war ja so tief, dass sie bis auf den Knochen ging. Es ist so, dass man sich laut der Meinung diverser Fachleute natürlich selbst schwere Verletzungen zufügen kann, jedoch nicht so, dass man sich bis auf den Knochen das Messer in den Arm sticht. Normalerweise sind Wunden, die sich Leute selber zufügen, bei weitem nicht so tief. Also theoretisch wäre es natürlich möglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Dali sich diese Schnittverletzung selber zugefügt hat. Zudem hatte Dali ja auch an ihren Armen super viele Blutergüsse und blaue Flecken und diese waren wirklich dunkelblau bis lila und müssen von einer Art Kampf stammen, denn so viele schwerwiegende Blutergüsse fügt man sich nicht selbst zu Und sie scheinen eindeutig ein Anzeichen für den Versuch zu sein, jemanden abzuwehren. Außerdem konnten an Dalis Hand Schnitte gefunden werden, die eindeutig auch auf Abwehrverletzungen schließen lassen. Und dann sind da noch die Spuren. Die Ermittler behaupten, dass in der Garage und am Fenster, durch das der Täter gekommen und auch geflüchtet sein soll, keinerlei Spuren gefunden wurden. Doch das entspricht nicht der Wahrheit. Denn eigentlich gibt es sehr wohl einen Hinweis darauf, dass tatsächlich jemand durch das Fenster eingedrungen sein kann. Nämlich auf der Außenseite des Fensters war ein Fingerabdruck, der zu keinem Mitglied der Familie Routier passt. Dieser Spur wurde jedoch anscheinend einfach nicht nachgegangen. Klar ist es nur ein einziger Fingerabdruck, aber trotzdem gehört er zu einer fremden Person. Einige Quellen berichten auch, dass in der Garage auch Blut gefunden wurde, die dann jedoch nie getestet wurde. Zudem wurde ein weiterer Fingerabdruck auf einem Möbelstück im Wohnzimmer gefunden, der auch zu keinem Familienmitglied gehörte. Nächster Punkt, das Messer. Dali wurde ja die ganze Zeit vorgeworfen, dass sie sich sehr auffällig verhalten hat, indem sie schon während des 911-Anrufs immer und immer wieder gesagt hat, dass sie das Messer aufgehoben hat und nun Angst hat, dass ihre Fingerabdrücke da drauf sind. Das Gericht hat das so ausgelegt, dass sie diese Information schon während des Anrufes bei der 911 angegeben hat, aber auch dem Polizisten im Haus in der Tatnacht immer und immer wieder erzählt hat, dass sie Angst davor hatte, dass man ihr die Tat zuschreiben würde. Die Menschen, die Dali verteidigen jedoch, berufen sich auf genau diesen 911-Call. Denn wenn man ihn nämlich vollständig hört, dann wird deutlich, dass Dali zunächst überhaupt nicht das Messer erwähnt hat, sondern erst nachdem die Frau am anderen Ende ihr nachdrücklich gesagt hat, dass sie unter keinen Umständen irgendwas anfassen oder verändern darf. Daraufhin hat Dali erst dann gesagt, dass sie bereits das Messer angefasst hatte und nun ihre Fingerabdrücke da drauf waren. Und auch bei dem Silly String Video ist nicht alles ganz so, wie die Öffentlichkeit glaubt. Denn auf dem Video ist natürlich eindeutig zu sehen, wie Dali singt und fröhlich ist und tanzt. Doch das ist nur ein Ausschnitt des Videos. Denn was ansonsten noch alles an diesem Tag geschah, wurde einfach von der Öffentlichkeit unter den Teppich gekehrt. Denn vor dieser Geburtstagsfeier am Grab gab es einen Gedenkgottesdienst für die beiden Jungen, bei dem Dali in Darrens Armen lag und bitterlich geweint hat. Außerdem kniete sie auch am Grab ihrer beiden Söhne und unter Tränen kniete sie da einfach einige Zeit und trauerte. Und dann, als sie sich beruhigt hatte, sang sie dann Lieder für ihre Söhne. Die Leute, die Dali verteidigen, sagen, dass das eine ganz normale Reaktion sei. Kann ich nicht beurteilen, möchte ich auch nicht. Kommen wir dann zum nächsten Hinweis, nämlich die Socke. Dali soll ja laut Anklage die Socke genommen haben, nachdem sie ihre Kinder erstach und die Socke dann etwa 50 Meter vom Haus entfernt abgelegt haben. So wollte sie den Verdacht von sich weglenken, doch die Menschen, die von ihrer Unschuld überzeugt sind, behaupten, dass Dali nur 3 Minuten Zeit gehabt haben kann in dieser Nacht, um die Socke zu platzieren. Dafür haben sie eine extrem aufwendige Timeline erstellt, die die Geschehnisse des Abends rekonstruiert. Dieser Timeline zufolge hätte Dali also Folgendes tun müssen. Sie muss zunächst ihre Kinder erstochen haben, dann das Blut irgendwie auf die Socke gebracht haben, dann muss sie 50 Meter weit gelaufen sein, die Socke dann abgelegt haben, die 50 Meter wieder zurück zum Haus gelaufen sein, hätte sich dann ihre Schnittverletzungen zufügen müssen und alles im Haus so platzieren müssen, wie die Ermittler es dann vorgefunden haben. Und dann hätte sie ihren Mann rufen und die 911 wählen müssen. In 3 Minuten? Kommt mir persönlich recht sportlich vor. Dann gibt es auch noch mehrere Berichte wohl von Nachbarn, die in letzter Zeit mehrere Einbruchsversuche in der Nachbarschaft bestätigen. Eine Frau sagt später auch vor Gericht für Dali aus, dass sie wenige Tage nach dem Abend, an dem Dalis Kinder ermordet wurden, fremde Männer vor ihrer Tür gesehen habe, nämlich genau 2 Stück, und diese hätten versucht, in ihr Haus einzudringen. Sie hätten auch ein Messer dabei gehabt und daraufhin habe die Frau dann das Licht im Haus angemacht und die Männer sind geflohen. Das sagt man unter Eid ja auch nicht einfach so vor Gericht aus, um eine fremde Person zu schützen, die sowieso gerade von der gesamten Öffentlichkeit als Monster angesehen wird, oder? Und dann wäre da noch der Tagebucheintrag. Dali hat ja in ihrem Tagebuch geschrieben, dass sie sich bei ihren Kindern dafür entschuldigt, was sie bald tun wird. Doch dieser Satz, den die Ermittler natürlich auch so an die Öffentlichkeit weitergegeben haben, scheint völlig aus dem Kontext gerissen zu sein. Denn das, was Dali in ihrem Tagebuch geschrieben hat, ist nur ein einziger Satz in einem mehrseitigen Schreiben. In diesem Eintrag schrieb Dali nämlich über ihre Depression und dass es ihr super schlecht geht und dann entschuldigt sie sich bei ihren Kindern für das, was sie tun wird. Dalis Verteidigung geht davon aus, dass Dali eigentlich sich selbst etwas antun wollte und nicht ihren eigenen Kindern. Zusammengefasst gibt es also viele verschiedene Dinge, die sowohl für als auch gegen Dali sprechen. Dalis Verteidigung hat auch bereits schon 2-mal einen Antrag darauf gestellt, dass das Verfahren noch einmal neu aufgerollt wird, doch bisher ohne Erfolg. Bis heute sitzt Dali im Todestrakt und wartet auf die Vollstreckung ihres Urteils. Alles in allem ist der Fall Dali Root hier wirklich ein sehr interessanter und auch verwirrender Fall. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, zwischen Dali ist auf jeden Fall schuldig und Dali kann überhaupt nicht schuldig sein, hin und her schwanke. Denn auch ich stelle mir einige Fragen. Warum sollte Dali bereits den Notruf wählen, solange eines ihrer Kinder noch lebt? Damit würde sie ja in Anführungszeichen riskieren, dass ein Sohn überlebt und im Nachhinein jemandem erzählt, wer ihm das angetan hat. Da hätte es ja mehr Sinn gemacht, wenn Dali zunächst ihre Tat zu Ende bringt und erst dann die Polizei informiert, oder? Und warum wurde Darren, also Dalis Ehemann, nie verdächtigt? Es gab Aussagen, dass Darren einige Zeit zuvor jemanden engagieren wollte, der in das Haus einbricht, damit die Familie Root hier Geld von der Versicherung bekommt. Vielleicht hat er ja auch jemanden engagiert, der die beiden Söhne und seine Frau umbringt, damit er die Lebensversicherung von allen 3 bekommt. Denn einige Leute fragen sich, warum Darren den Tumult und den Angriff im Wohnzimmer nicht mitbekommen haben will, denn die Schreie der Kinder und auch die Schreie seiner Frau müsste er doch eigentlich gehört haben. Außerdem, und das ist für mich eigentlich der springende Punkt, warum ich nicht verstehe, warum man Darren nicht verdächtigt hat, als die Polizei am Haus der Familie Root hier eintraf, lief ihnen Darren ja entgegen. Das heißt, er war weg und hatte theoretisch die Möglichkeit, die Socke nämlich genau da 50 Meter entfernt vom Haus zu platzieren und dann wieder zurückzukehren. Es gibt super viele Theorien zu diesem Fall und ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Glaubt ihr, Dali ist schuldig oder Dali ist unschuldig? Schreibt mir gerne wie immer bei Instagram unter Schattenseiten-Podcast. Ich freue mich auf jede einzelne Nachricht, auch wenn ihr noch Ideen und Anregungen für mich habt, sind immer herzlich willkommen. Ja, das war's dann auch mit dem Fall für heute. Ich hoffe, dass wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und passt gut auf euch auf.